Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite wie immer der unvergleichliche, stets gut gelaunte und nie griesgrämige Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com unser Experte, der Chefredakteur, er ist wieder da. Christian Immervoll. Hallo Christian.
Servus in die Runde. Hallo.
Und direkt mal müssen wir mit einer Hammermeldung anfangen für deutsche Formel-1-Fans. Der große Preis von Deutschland 2019 kann an den Start gehen, Christian. Ihr habt es geschrieben auf euren Homepages. Erzähl mal ein bisschen mehr. Wie kam das jetzt zustande?
Ja, also die ersten Signale, um ganz weit hinten anzufangen, als der Grand Prix von Deutschland auch stattgefunden hat, sind wir alle, inklusive, glaube ich, der Beteiligten am Hockenheimring, davon ausgegangen, dass es 2019, zumindest 2019, kein Formel-1-Rennen in Deutschland geben wird. Weil zwischen Hockenheim und Liberty, da stand eine Summe im Raum von, man hört, das habe ich nicht bestätigt, aber man hört irgendwas im Rahmen von 25 Millionen Euro oder Dollar pro Saison. Und das war für Hockenheim einfach zu viel Risiko, das zu machen. Gleichzeitig war die Situation am Nürburgring ganz ähnlich. Auch dort möchte man die Formel 1 prinzipiell, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, der Nürburgring hatte Liberty schon verbindlich abgesagt zu dem Zeitpunkt. Und jetzt in Spa war eine Delegation aus Hockenheim, soweit ich weiß, vor Ort. Man hat sich dann nochmal mit Liberty zusammengesetzt und hat jetzt für 2019 tatsächlich eine Einjahresvereinbarung getroffen, wo, so sind unsere Informationen, Liberty bei dieser Grand Prix-Gebühr, also die 25 Millionen, die ich angesprochen hatte, für 2019 einmalig bereit ist, einen drastischen Einschnitt in Kauf zu nehmen, einfach um dieses Rennen jetzt auch 2019 auf dem Kalender zu haben. Vor dem Hintergrund auch, dass es dieses Jahr wirklich gut funktioniert hat, mit mehr als 70.000 Fans am Renntag und einer wirklich guten Stimmung. Und dass man dann versucht, also man hat damit erstmal Zeit gewonnen und versucht jetzt für 2020 und darüber hinaus einen längerfristigen Vertrag zu machen, wo, so ist meine Vermutung, Liberty nicht mehr sich so weit bewegen wird, aber dafür man auf Hockenheim-Seite versuchen kann, mit ein bisschen mehr Zeit einige Player aus der Wirtschaft für dieses Projekt zu begeistern. Also da gibt es ja auch naheliegende Namen, die da im Raum stehen. Mercedes-Benz zum Beispiel, ganz klar, die ja lange Jahre, aber dieses Jahr nicht, die Mercedes-Benz-Tribüne gekauft hatten, in Anführungsstrichen, also nicht direkt das Rennen subventioniert hatten, aber über Ticketverkauf einfach dem Veranstalter eine gewisse Sicherheit gegeben haben. Da gibt es Firmen wie Bosch, die sich daran beteiligen könnten. Das ist also die längerfristige Perspektive. Das sieht auch ganz gut aus für 2020 onwards. Und 2019, wie gesagt, ist laut unseren Informationen der Vertrag zwar noch nicht unterschrieben, aber per Handschlag besiegelt. Und damit sollte eigentlich alles klar sein. Wir rechnen damit, dass der provisorische erstmal Kalender von Liberty jetzt im Rahmen des Monza-Wochenendes oder vielleicht sogar schon früher mal in die Öffentlichkeit gegeben wird. Provisorisch ist er deshalb, weil fix ist es dann erst, wenn das FIA World Council den Kalender absegnet. Aber Deutschland ist auf jeden Fall dabei, das kann man jetzt schon sagen.
Na Ole, da müssen wir eigentlich irgendwie sowas wie ein Fanfest planen nächstes Jahr, oder?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich muss man das mal machen. Also wir haben ja jetzt genug Vorlauf, das muss man sagen. Das heißt, wir können dann natürlich dementsprechend was machen. Vielleicht kann Christian ja seine Connections spielen lassen, sodass wir eine Starting Grid Bühne machen können.
Ja, genau. Paddock Tickets für alle. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir plötzlich 10.000 Follower, glaube ich.
Ja. Ist wahrscheinlich schwierig ranzukommen so an so Sponsoring-Geschichten. Aber vielleicht gibt es eine Motorsport-Total-Bühne oder sowas. Keine Ahnung. Habe ich mal so rumgesponnen im Kopf. Wäre natürlich eine super Sache, ist bei der Formel 1 natürlich schwierig.
Aber Fanfest wäre natürlich... Was wir machen können, Ole, das auf dem Campingplatz zu machen.
Also ja, ging natürlich. Müssen wir ein bisschen Technik mitnehmen.
Wir überlegen uns
dann ja. Vielleicht, wenn man jetzt früh genug sich drum kümmert, vielleicht gibt's auch irgendwie eine kleine Location oder so oder Hotellobby oder Konferenzraum oder so in der Nähe.
Ja.
Wo man irgendwie auch irgendwie so Live-Podcasts oder sowas machen kann. Wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Wäre dabei. Müssen wir mal überlegen. Also könnt ihr natürlich auch mal sagen, was ihr davon haltet. Ich komme natürlich mit schlechter Laune, das ist klar, und ich bringe mein schlechtes Internet auch mit und schlechte Tonqualität einfach
versucht vor. Aber Ole, du als nicht Hardcore-Fan wirst doch gar nicht hinfahren, oder?
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht fahre ich dann nur zum Fanfest, aber nicht zum Rennen, einfach weil ich kein Hardcore-Fan bin.
Pass auf.
Das kann natürlich sein, ja.
Pass auf, dann können wir das jetzt einfach mal so, also wenn es 2019 Formel 1 in Deutschland gibt, dann ist erstmal sicher, dass wir hinfahren. Das machen wir, da gibt's kein Zurück. Und wir haben, glaube ich, doch einen Hörer, der in irgendeinem Hotel in der Nähe von Hockenheim arbeitet. Da muss doch was möglich sein. Also melde dich mal. Ich weiß nicht genau, wer es war. Wir kriegen da was hin. Also ja. Wir spinnen da mal ein bisschen rum und dann machen wir da was Schönes. Formel 1 in Deutschland, auch am letzten Wochenende, waren ja viele deutsche Fans in Belgien, in Spa-Francorchamps, auf der schönsten Rennstrecke des Formel 1-Kalenders, wie ich immer noch finde. Interessantes Wochenende natürlich auch von der Nachrichtenlage, Christian. Racing Point Force India ist das neue alte Team in der Formel 1, muss man ja sagen. Vijay Mallya ist Geschichte. Das war auch so eine Geschichte für sich und vor allem das Ganze drumherum mit den Preisgeldern und der Beteiligung an den TV-Geldern, ja, wo ja vor allem McLaren tatsächlich am Ende Force India die Keule zwischen die Beine geworfen hat, ne?
Ja, aber nicht nur McLaren. Und das Thema ist auch noch gar nicht hundertprozentig ausgestanden. Also erstmal, um den ganzen Zuhörern jetzt die Ängste zu nehmen, Force India oder Racing Point, wie es ja jetzt neu heißt, wird die Saison mit Sicherheit durchfahren. Was aber noch nicht geklärt ist, und das ist für die Zukunft dieses Teams oder für die zukünftige Finanzierung ganz wichtig, ist das Ausschütten der Preisgelder. Also in Spa jetzt sah es ja eigentlich so aus, als hätten alle Teams dem zugestimmt, dass Racing Point fahren kann, dass die auch die Preisgeldansprüche übernehmen von Force India. In der Praxis sind da jetzt aber im Detail ein, zwei Kleinigkeiten aufgetaucht und wir arbeiten da auch an einer Geschichte, die wir voraussichtlich heute noch bei uns auf den Portalen veröffentlichen werden, die das dann im Detail erklären wird, weil die anderen Teams unterschrieben haben, also ihre Zustimmung gegeben haben. Das waren grundsätzlich mal 6 Teams schon in Ungarn, soweit ich weiß. Unverbindliche Informationen, aber wir glauben, dass das so richtig ist. Und dann ist Folgendes passiert. Dann Cliff Carey oder beziehungsweise Liberty ging zu den anderen Teams am Donnerstag, soweit wir wissen, in Spa und hat gesagt, hier, wir brauchen von euch auch noch die Unterschriften, um das zu regeln. Und dann kam aber der Fall, dass die anderen Teams gesagt haben, so, ja, wir unterschreiben gern, aber wir haben hier noch diese und jene offene Frage und diese Bedingungen, die würden wir gerne in dieses Agreement reintun. Das heißt, es gibt jetzt, soweit wir wissen, 3 verschiedene Papiere, die sind nicht alle auf dem gleichen Stand, die da unterschrieben wurden und da wird im Detail eben noch gesprochen, weil nicht ganz zu Unrecht sagt zum Beispiel Günther Steiner, Racing Point ist ein neues Team, wir sind auch als neues Team reingekommen, wir haben aber erstmal 2 Jahre lang nicht den Fixteil des Preisgelds, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, kann man alles bei uns auf der Website nachlesen, bekommen. Warum soll denn jetzt Racing Point sozusagen als neues Team bekommen? Das sehen wir nicht ein. Also da gibt's im Detail noch ein paar Dinge, die zu klären sind. Aber ich glaube, das Wichtigste für unsere Hörer ist der Fortbestand dieses Teams, der ist erstmal gesichert. Racing Point ist jetzt, soweit ich weiß, ein Übergangsname, der bleiben kann, aber nicht bleiben muss für nächstes Jahr dann. Und ja, sehr, sehr spannend. Also das Thema ist noch nicht durch. Das sieht ein bisschen geklärter aus nach außen, glaube ich, gerade, als es eigentlich ist.
Jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen, nicht mehr Force India zu sagen, sondern Racing Point.
Sie haben aber
Nuancen im Detail, das Auto, das Chassis heißt weiterhin Force India.
Und Sie wollen auch weiterhin Force India genannt werden. Also kannst du ruhig Force India sagen.
Korrekt. Also das ist bringt uns auch vor Schwierigkeiten in der Entry-List, was zum Beispiel die Statistiken angeht. Weil wie führst du dieses Team jetzt? Es ist ja ein neues Team, es fährt aber mit dem gleichen Chassis. Das ist in der Pflege der Statistiken gar nicht so einfach zu handhaben. Da ist dann die Feinheit im Detail.
Okay, also wenn es für euch zu Hause auch okay ist, bleiben wir bei Force India an dieser Stelle und können einfach mal festhalten, Ole, diese Ablösung von Vijay Mallya, dieses Ende, diese Querelen bei diesem Team, hat für eine Leistungsexplosion gesorgt. Jetzt sagt natürlich zum Beispiel Kevin Magnussen im Interview beim Paddock Pass mit Will Buxton nach dem Rennen, ja, die waren ja in Spa immer stark. Die waren immer stark. Stimmt ein Stück weit, klar, logisch. Damals ja auch, ich glaube, Fisichella war es mit der Pole Position in Spa. Nichtsdestotrotz, was Ocon und Perez da abgerissen haben am Wochenende und ja, das Sendungsbild für heute, dieses ikonische Viererbild mit den beiden WM-Kandidaten und den beiden Force India an den beiden äußeren Seiten, erinnert so ein bisschen auch ans letzte Jahr, als Force India ja richtig vorne auch mitgefahren ist. Da muss man den Hut ziehen und sagen, das haben die richtig, richtig gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Das haben sie wirklich richtig sehr gut gemacht. Haben natürlich ein bisschen von dem Qualifying profitiert, was unter so Mischbedingungen stattgefunden hat. Dadurch konnte man natürlich Plätze 3 und 4 herausfahren. Vielleicht wäre es unter trockenen Bedingungen anders gewesen, aber natürlich hat Kevin Magnussen in gewisser Weise recht. Force India ist da immer stark in Spa. Also 2009 die Pole von Fisichella. 98 hat man ja da gewonnen als Jordan. Ist aber das gleiche Team. Also von daher ist das ein gutes Pflaster. Ja. Und jetzt tritt man halt in Spa zum ersten Mal als neues Team an, weil man pleite war. Also 20 Jahre bewegende Geschichte. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass man in den letzten Rennen jetzt eher doch nicht so die große Rolle vorne gespielt hat. Deswegen das nur damit zu begründen, dass jetzt, dass man in Spa immer gut war, ist schwierig. Also ich weiß halt nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach, dass die alle Leute da jetzt irgendwie einen freien Kopf haben, dadurch, dass sie jetzt wieder Geld kriegen und dass man jetzt in gewisser Weise gerettet ist. Vielleicht ist man auch besonders motiviert gewesen und Spa kommt dazu. Also das lässt sich, glaube ich, nicht ausmachen, aber auf jeden Fall ein tolles Ergebnis von Force India, Plätze 5 und 6, glaube ich, ne? Ja. Oder 4 und 5?
5 und 6.
5 und 6, ja, genau.
Bottas ist davor gefahren.
Ach ja, genau. Ja, den habe ich schon wieder vergessen. Also beeindruckendes Ergebnis, wo sie gleich an auf Platz 8, glaube ich, der Konstrukteurswertung gesprungen sind. Und das muss man erstmal schaffen. Da arbeitet Williams und McLaren das ganze Jahr dran, so gefühlt. Von daher wirklich gutes Ergebnis. Und jetzt kommt ja Monza, wo man ja traditionell eigentlich auch gut ist. Ja? Von daher bin ich mal gespannt, was man da machen kann. Das sollte Sergio Perez auch liegen. Der hat ja im Sauber da schon sehr gute Leistung gezeigt. Und ja, also vielleicht ist es die größte Story des Motorsports bzw. der Formel 1 in den letzten Jahren. Wenn sie jetzt vielleicht einen Lauf hinlegen und jetzt Punkte sammeln und dann vielleicht sogar noch irgendwie Sechster oder so werden in der Konstrukteurswertung. Also bin ich gespannt drauf.
Gespannt darauf sein können wir natürlich auch, wer für den Rest der Saison in den beiden Cockpits sitzt. Also sicher ist auf jeden Fall Sergio Perez. Er war ja schließlich auch einer der Drahtzieher dieser ganzen Insolvenzgeschichte, damals mit dem alten Force India. Und Esteban Ocon, bei dem man jetzt nicht so genau weiß, wie das weitergehen wird. Es ist wohl bekannt geworden, Christian, dass Lance Stroll bereits für eine Sitzanpassung in der Fabrik war von Force India. Aber in Monza soll noch Ocon im Cockpit sitzen. Das soll wohl auch so bleiben, oder?
Zumindest für Monza sieht es mal danach aus. Also wir haben mit einem vertrauensvollen Kontakt mit jemandem von Force India gesprochen, ob denn jetzt Lance Stroll wirklich, wie angekündigt, gestern am Dienstag in der Fabrik in Silverstone war zur Sitzanpassung. Das hat also tatsächlich stattgefunden. Mhm. Interessant war aber, dass die Aussage, die man uns gab, auf ob er denn jetzt in Monza fährt, also Esteban Ocon in Monza fährt, kam nur, we are intending to send out the press release tomorrow and it will be with Esteban and Sergio. Also in der Vorschau-Pressemitteilung stehen auf jeden Fall mal die beiden Fahrer drin, so wie sie jetzt sind. Ich glaube auch, dass die in Monza fahren werden und ich gehe davon aus, dass man zumindest vorhat oder hatte, dass Lance Stroll während der Saison wechselt. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, und das ist jetzt mehr Bauchgefühl als Information, dass man auf Lawrence Stroll momentan einredet und sagt, du, reicht's nicht auch, wenn wir deinen Sohn da nächstes Jahr reintun, weil Ocon ist halt ein Punktelieferant. Also Ocon und Perez liefern einfach konstant solide Leistungen ab, sammeln die Punkte, wenn sie denn zum Greifen da sind. Und das ist momentan für Force India noch wichtiger, als es davor war, weil sie eben in der Konstrukteurs-WM, da wurden ja die Punkte genullt, wieder nach vorne kommen müssen. Und das bedeutet bare Münze für das Team im nächsten Jahr. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt nichts übers Knie brechen wird, aber tatsächlich bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, wenn Stroll nicht in Singapur in diesem Auto sitzt, dann wird er auch die Saison bei Williams beenden. Aber das ist tatsächlich eine der spannenderen Fragen, die uns die nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen wird, glaube ich.
In unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe geht es natürlich auch um Force India, geht es auch um Esteban Ocon. Mike Radkamp möchte gerne unsere Meinung zu Ocon wissen, da er ja vielleicht ohne Cockpit dastehen könnte, denn Renault ist zu nächstes Jahr. Williams wäre vielleicht noch eine Alternative, gerade wenn Mercedes damit drin steckt. Er hat ja auch gesagt, Mercedes muss das lösen. Es liegt in der Hand von Mercedes, wo ich dann fahre. und er sieht Mike nicht, Esteban Ocon, als zukünftigen Top-Piloten. Dafür müsste er Perez seiner Meinung nach deutlicher schlagen, Ole. Im Qualifying sieht er immer einen kleinen Vorteil Ocon, obwohl sie relativ gleich schnell sind. Im Rennen ist Perez für einen Abstauber gut. Erneut hat man das ja gesehen. Perez hat ja von der Situation profitiert vor Lecomte, als Esteban Ocon ja im Anflug war, wirklich auch führender in diesem Rennen zu werden, dann zurückstecken musste und dann an ihm vorbeigegangen ist. Also siehst du Esteban Ocon als zukünftigen Top-Piloten oder eher nicht?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich wollte dazu eigentlich in der Gruppe schon antworten, habe mir dann immer gedacht, nee, das spare ich mir mal lieber für den Podcast auf. Es ist so ein bisschen vermessen zu sagen, dafür müsste er Sergio Perez klar schlagen, weil Sergio Perez ist jetzt auch kein Nasenbohrer. Also das ist jetzt kein irgendwie, ist kein Gaston Mazzacane oder Taki Inoue oder sowas. Also der kann ja wirklich Auto fahren, das hat er in der Vergangenheit schon bewiesen. Der ist ja auch schon lange dabei. Hat ja auch schon Podien mit Sauber rausgefahren und immer wieder gute Leistungen gebracht, auch mit Force India die Podien rausgefahren. Natürlich war er dann immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, im Gegensatz zu Nico Hülkenberg. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, dass der wirklich was kann und dass es nicht so selbstverständlich ist. Ja, Ocon, also das ist ein super Talent, der muss den ja sofort schlagen. Also ich glaube, da würden sich andere auch sehr, sehr schwer tun. Aber ich halte Esteban Ocon tatsächlich für einen Topfahrer, auch für die Zukunft. Also das ja immer wieder gerne hat, ja, Max Verstappen in der Formel 3 geschlagen, hat sich da mit ihm da Duelle geliefert und auch in der Formel 1 schon bewiesen, dass er es kann. Also bestes Beispiel an diesem Wochenende. Ich glaube, Monza letztes Jahr war er, glaube ich, im Qualifying auch gut, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch noch so ein paar andere Sachen. Er ist natürlich aber auch noch sehr jung. Also man darf auch nicht immer alles an Max Verstappen messen, der da reinkommt und alles zersäbelt. Ja, das ist nicht immer unbedingt die Realität. Also der wird schon seinen Weg gehen, der ist auch noch sehr jung. Von daher mache ich mir aber auch keine Sorgen, dass er nächstes Jahr einen Platz finden wird, egal ob es jetzt bei Williams oder bei McLaren ist. Der gehört in die Formel 1 und der wird auch in der Formel 1 bleiben. Warum man natürlich bei Force India gehen muss, hat, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun, was ich eben gesagt habe. Perez ist natürlich wirklich konstanter Fahrer, ist natürlich auch ein bisschen mehr involviert in das Team, aber er kennt das Team ja auch schon lange, ist ein verdienter Fahrer, hat Podien geholt. Da ist halt die Frage, warum sollte man dann Perez rausschmeißen? Also das wäre ja irgendwie auch ein bisschen Schwachsinn.
Gut, so gesehen ja, muss man Perez die Frage...
Ja, und Perez bringt auch Geld mit,
ja. Das wollen ja, wir. Genau, das natürlich auch. Das ist schon richtig, natürlich. Aber abgesehen mal vom Geld, ist es ja auch so, dass er sich sehr verdient gemacht hat
absolut, um das Team. Ja.
Und wenn man, das ist ja sowieso immer das Ding, man diskutiert bei Lance Stroll immer hier Paydriver und sowas, aber Sergio Perez zum Beispiel ist ja nichts anderes.
Ja.
Also von daher.
Vielleicht.
Aber ja, Esteban Ocon wird seinen Weg gehen.
Wenn wir das noch ein bisschen weiterspinnen, es gab ja das Gerücht, Christian, dass Sergio Perez bei Haas unterschrieben hätte am Wochenende, das flog so ein bisschen rum. Das sehe ich ja ein bisschen kritisch, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Sergio Perez schon auch ein Stück weit das, was Ole ja auch schon sagt, so involviert in Force India eigentlich ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er das Team verlässt. Also ich sehe Sergio Perez nächstes Jahr auch noch bei Force India. Und Esteban Ocon, ja, die beiden Cockpits, die theoretisch noch frei wären, für ihn würde ich auch mal sagen, sind entweder Williams oder McLaren, aber dann tatsächlich doch eher Williams, weil Williams Mercedes Kundenteam ist. Wie siehst du denn die Situation jetzt bei Perez und Haas, auch wenn wir das so ein bisschen weiterspinnen für 2019?
Ja, also das ist meines Wissens eine Falschmeldung und da gibt es auch ein sehr starkes Indiz dafür, denn der Sergio Perez hat am Wochenende in einem Media Roundtable, wo mein Kollege Dieter Renken auch dabei war, sich so ein bisschen unbewusst verplappert, glaube ich. Also er gesagt hat so, wir legen jetzt die ganze Entwicklung schon auf 2019 und bringen dieses Jahr nicht mehr viel und ich bin da voll involviert und so weiter. Und der Dieter hat ihn dann gefragt, ja, aber wenn du da voll involviert bist und weißt, dass du das Team verlassen wirst, weil er hat ja gesagt, er hat seinen Vertrag schon unterschrieben, dann würdest du das ja nicht tun. Und dann hat er so ein bisschen verlegen gelächelt. Also ich glaube, das ist alles klar, was Perez angeht, dass der im Team bleiben wird. Bei bei Ocon sehe ich es tatsächlich ein bisschen kritischer, weil ja, Williams und McLaren sind die zwei naheliegenden Optionen, aber Williams, wissen wir, steht finanziell unter enormem Druck. Und der wird noch größer, wenn jetzt da Lawrence Stroll seine Gelder abzieht und wird da wahrscheinlich an Sirotkin festhalten und möglicherweise noch einen zweiten Fahrer mit großem Budget brauchen. Natürlich kann Mercedes theoretisch da helfen und sagen, wir geben euch zum Beispiel rabattierte Motoren oder Zahlungen oder wie auch immer. Ich glaube aber, wenn zum Beispiel ein Herr Mazepin einen richtig großen Scheck auspackt für seinen Sohn, wird es eher darauf rauslaufen oder vielleicht auch auf einen anderen Fahrer. Also ja, die Möglichkeit besteht, aber ich halte sie nicht für wahnsinnig groß. Und McLaren ist halt noch völlig in der Schwebe so ein bisschen momentan, wer da neben Carlos Sainz fahren wird. Van Duren gibt's jetzt, also alle Zeichen deuten darauf hin, dass es für ihn richtig dünn wird, kann ich mir nicht vorstellen. Lando Norris ist natürlich eine Möglichkeit. Der hat sich auch am Freitag in Spa nicht dumm angestellt und Entschuldigung, wird in Monza seine nächste Gelegenheit haben, sich da zu beweisen. Ocon, das wissen wir auch aus verlässlicher Quelle, war mit McLaren aber schon so gut wie einig, bis dann diese Ricciardo-Nummer bei Renault passiert ist, weil dann sind ihm mit einem Schlag zwei so gut wie sichere Möglichkeiten abhanden gekommen, nämlich einerseits Renault, wo der Vertrag so gut wie fertig war, das hat Toto Wolff am Wochenende im ORF gesagt, und McLaren, wo plötzlich der Sainz natürlich da war, weil Ocon den vorher schon mehr oder weniger abgesagt hatte. Gibt immer noch bei Williams und bei McLaren eine Chance auf diese Cockpits, aber es ist kein Selbstläufer. Und Toto Wolff hat dann ja auch gesagt, im Worst Case würden wir ihn halt zum Testfahrer beim Werksteam machen oder vielleicht woanders platzieren, um ihn dann ein Jahr später halt wieder in die Formel 1 zurückzuholen. Wäre natürlich extrem bitter und ich hoffe und ich glaube auch irgendwo, dass man für ihn auch 2019 was finden wird, weil Ocon, man kann jetzt darüber diskutieren, ob er der zukünftige Weltmeister ist oder nicht, aber ich glaube, dass er von der Qualität her ganz sicher in die Formel 1 gehört. Darüber gibt es überhaupt gar keine Diskussion.
Wie das funktioniert bei Mercedes, wenn man Fahrer kurzzeitig woanders positioniert oder als Testfahrer macht, da kann vor allem Pascal Wehrlein ein ganz lautes Lied von singen. Eine letzte Frage zu Force India, die ich auch sehr interessant finde, Christian, kommt von Till Scholter in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe. Alle Punkte wurden aberkannt. Wäre es dann nicht nur fair, wenn Racing Point auch wieder drei Antriebseinheiten benutzen dürfte?
Ja, rein theoretisch, ja. Praktisch ist es natürlich sportlich, auch von den Fahrern, von den Ingenieuren ja komplett das gleiche Team und denen jetzt die Möglichkeit zu geben, dass sie mit drei neuen Motoren starten, wäre irgendwo auch unfair. Ich verstehe die Logik, die der Leser meint. Ich glaube, dass das war dann so ein bisschen der Kompromiss, den man gefunden hat, auch als es darum ging, die anderen Teams dazu zu bewegen, diesem Late Entry zuzustimmen, dass man gesagt hat, ja, wenn die jetzt auch noch neue Motoren bekommen, dann wird es gegenüber Williams und Haas und so weiter wirklich schwer zu argumentieren. Ich vermute, dass man das auf der Ebene so entschieden hat, dass man denen gesagt hat, okay, die müssen dann wenigstens mit dem Motorenkontingent weiterfahren. Und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja auch nichts anderes als das gleiche Team, das halt jetzt einen neuen Namen bekommen hat. Dass das formell ein neues Team ist, ist eine Sache, aber in der Praxis sind es die gleichen Leute, die da werkeln und die gleiche Technik, die gleiche Fabrik, da hat sich also ja nichts verändert. Von daher finde ich diese Lösung eigentlich sportlich fair und ich glaube, das weiß ich nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, dass da auch die anderen Teams gesagt hätten, so geht's aber nicht, denen jetzt ein neues Kontingent zu geben. Aber da mussten alle beteiligten Parteien, ich glaube die anderen Teams, die FIA und die FOM am Wochenende tatsächlich ein bisschen Flexibilität zeigen, auch beim einen oder anderen Punkt und das, glaube ich, war so einer.
Okay, dann beenden wir hiermit die Diskussion rund um Force India und das Ganze drumherum dort. Wird aber natürlich auch weiter Thema bei uns im Podcast sein in den nächsten Ausgaben. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann eingehender über den großen Preis von Belgien. Es ist nicht viel passiert, aber das, was passiert ist, das ist diskussionswürdig. Und deswegen machen wir das auch. Gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und wir kommen zum großen Preis von Belgien, werden jetzt natürlich auf die Aufregerszene erstmal zu sprechen kommen müssen, nämlich der Startunfall. Und da gibt's einige interessante Facetten eigentlich. Nico Hülkenberg, der ja den Bremspunkt vollkommen falsch einschätzt und auf Fernando Alonso auffährt. Fernando Alonso, der abhebt, wie bei dem Unfall mit Romain Grosjean. 2012 war es, glaube ich. Und Charles Leclerc, der von Glück sagen kann und auch von Glück sagt, dass Halo ihm ja den Kopf gerettet hat, sage ich mal. Obwohl der Winkel des Autos jetzt nicht so ausgesehen hat, zumindest nicht aus meiner Sicht, dass er wirklich da über den Kopf den abgesäbelt hätte oder so. Aber trotzdem, gut, dass es dran war. Insgesamt dieser Startunfall, Ole, wie hast du ihn wahrgenommen und muss man im Endeffekt sagen, dass Nico Hülkenberg einfach zu viel F1 2018 gespielt hat?
Ja, das kann natürlich sein, dass er da zu sehr involviert war, also sich zu sehr die freie Zeit vertrieben hat. Das will ich nicht ausschließen. Also wahrscheinlich online, das ist ja so ein klassischer Online-Crash, wo irgendwie so ein übermotiviertes 12-jähriges Kind irgendwie allen mal reinfällt, weil er so lustig ist. Hier war es natürlich Realität. Also ich weiß nicht, was Nico Hülkenberg da gemacht hat oder gedacht hat, aber ja, das war natürlich extrem doof. Deswegen kriegt er natürlich auch 10 Plätze Strafe in Monster, was schon beachtlich ist, muss man sagen. Romain Grosjean hat ja damals eine ganze Sperre bekommen, also das darf man nicht vergessen.
Aber bei Grosjean, da muss ich jetzt
was sagen. Ich weiß, da war es natürlich ein Vorlauf.
Die Vorgeschichte, richtig.
Ja, natürlich.
Und Charlie Whiting hat damals ja gesagt, dass er Championship-Contender abgeräumt hätte.
Ja, das gut, das hat er natürlich jetzt hier auch. Also nicht für dieses Jahr und auch nicht für diese Serie, aber so allgemein einfach. Ne? Muss man auch sagen. Das war schon ziemlich doof von Nico Hülkenberg. Da war natürlich dann doch recht heftiger Crash, war ja eigentlich fast eine Kopie von dem Unfall von 2012. Ich sage auch, dass es sehr gut war, dass es das Halo gab. Es bestreiten ja einige vehement, ja, dass das einen Unterschied gemacht hat. Da empfehle ich die Onboard von Brendan Hartley zu gucken. Und dann mal so die Drehrichtung des Autos zu beobachten. Also man kann es natürlich nicht mit genauer Zuverlässigkeit sagen, ob jetzt das Auto wirklich oder der Reifen den Kopf getroffen hätte. Aber so oder so war es doch gut, dass es da war einfach. Und gut, dass es eingeführt wurde, weil man weiß es ja nicht. Also man kann ja auch nicht sagen, oh nee, wir bauen das jetzt mal wieder ab. Wir gucken einmal, was passiert, auf gut Glück einfach mal. Das war schon sehr gut. Einige behaupten ja, also das hat gar keinen Unterschied gemacht. Sehe ich so ein bisschen anders, wenn man sich die Spuren da anguckt. Und ich frage mich auch immer noch, wie man damit argumentieren kann, einfach nur mit dem Aussehen des Halos argumentieren kann. Das ist ja den eigenen ästhetischen Ansprüchen an ein Formelfahrzeug nicht irgendwie genügt. Deswegen müsste man es abbauen, weil Sicherheit, ja gut, aber man will ja auch so ein bisschen Action sehen. Das ist wirklich wirklich bedenklich. Also es hätte ja theoretisch auch nur irgendwie, hätte sich ja auch an der Hand verletzen können oder sowas. Ja, also wäre alles möglich gewesen. Es geht ja ganz schnell in solchen Momenten. Hat man ja auch bei Justin Wilson damals gesehen in den Indycars. Ja. Von daher, ich glaube, die Diskussion, ob jetzt Halo sinnvoll ist oder generell, die Diskussion sollte jetzt auch beendet sein. Und ja. Ich glaube, ich persönlich habe mich schon an das Aussehen gewöhnt. Also mich stört es überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Und es ist mir völlig egal. Das ist schon eine gute Sache so und das Racing auf der Strecke stimmt auch mit Halo. Von daher können wir das, glaube ich, jetzt mal endlich an Akta legen. Vielleicht muss auch einfach nochmal irgendwie so ein Rad geflogen kommen einfach, damit auch die letzten Idioten das bemerken, dass das sinnvoll ist. Aber gut, heftiger Startcrash auf jeden Fall, natürlich Pech für Fernando Alonso und Charles Leclerc, weil die sauber sahen hier sehr gut aus. Markus Eriksson wieder einen Punkt geholt. Hat jetzt übrigens, abgesehen von dem Baku-Rennen, ja, bei dem Baku-Rennen hat ja Leclerc 8 Punkte geholt. Aber wenn man das mal rausnimmt, hat Markus Eriksson mehr Punkte geholt als Charles Leclerc. Also das mal nur nebenbei. Der hätte sicherlich für Ferrari sorgen können. Fernando Alonso wurde natürlich auch eines guten Rennens beraubt. Und Nico Hülkenberg natürlich auch. Die Chance aufs Podest war weg. aber danach ist nicht mehr so viel passiert.
Damit der Punkt nicht untergeht, ne? Ich finde Halo gut. Ja, ich meinte jetzt meinen Punkt gerade auch nicht nach dem Motto, wir brauchen jetzt kein Halo oder so, das wäre ohne Halo nichts passiert, im Gegenteil. Ich muss sogar ganz unpopuläre Meinung wahrscheinlich sagen, ich finde Halo tatsächlich mittlerweile sogar ganz schön. Irgendwie hat es was.
What?
Ja, ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich mittlerweile denke auch wenn ich zum Beispiel dieses Formel 1 Videospiel spiele, es stört mich überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil.
Das ist mich jetzt, auch nicht, aber.
Es ist jetzt einfach ein Charakteristikum, was bei einem Formel 1 Auto dazugekommen ist. Das ist hässlicher waren für mich damals diese komischen Flügel, die an den Seiten hochgezogen worden sind oder sowas. Also Halo stört mich persönlich überhaupt nicht mehr.
Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt Autos von 2017 sehe, erschrecke ich mich, weil die kein Halo haben.
Richtig. Ich finde,
es ist einfach nur Gewohnheit.
Und ich finde auch Halo passt zu diesen flachen Autos. Also ich finde, es passt sogar. Also das ist vielleicht, ne, wie gesagt, unpopuläre Meinung, lassen wir dahingestellt. Lass uns über die Strafe gegen Nico Hülkenberg sprechen. Gerade eben ja angesprochen, Charlie Whiting, der damals die Strafe von Romain Grosjean damit bezeichnet hat, natürlich die Vorgeschichte, aber auch, dass er eben mit Fernando Alonso damals einen Championship-Contender abgeräumt hat. 10 Plätze, meine erste Reaktion, Christian, war vollkommen gerechtfertigt.
Ja, sehe ich genauso, kann man eigentlich so kurz beantworten. Ich glaube auch der Nico selbst hat da jetzt keinen großen Radau geschlagen wegen dieser Strafe, weil er wusste, die war richtig. Natürlich muss man sagen, das ist auch ein bisschen einfach Rennunfall, weil entstanden ist es ja so, dass er vor sich eine gewisse Lücke hatte. Dadurch hast du dann den Eindruck, du kannst noch ein bisschen später bremsen. Dann hat er das ein bisschen zu spät getan und dann merkst du auch noch, ups, da hinten hast jede Menge Dirty Air beim Start, wo dann auch der Grip so ein bisschen weg ist und dann ist er halt reingerutscht. Also es war mit Sicherheit keine böse Absicht und auch keine völlig vermessene Harakiri-Aktion, sondern es ist einfach ein bisschen blöd gelaufen. Aber man muss es halt trotzdem bestrafen, einfach um das die Sensibilität bei den Fahrern ein bisschen dazu zu schüren. Also ich glaube, völlig gerechtfertigt die Strafe. Nico beschwert sich auch selbst nicht drüber, kann man einen Haken drunter setzen.
Dann aber eine interessante Nebenfrage von David Brandstätter. Er hat das Thema Dirty Air angesprochen. Können wir das mal ein bisschen auseinanderdividieren? Einerseits gibt Hülkenberg deswegen den Startcrash zu verursacht zu haben, aber andererseits gab es zahlreiche Manöver gegen Ende der Camel Straight hoch zu Lecompte, ohne DRS ja auch teilweise. Wie passt das zusammen?
Ja, Dirty Air, das darf man ja nicht verwechseln mit Windschatten, ja. Also Dirty Air heißt ja, dass Verwirbelungen durch das Auto des vorangegangenen Fahrzeugs einfach entstehen, wo vor allem der Frontflügel, aber auch der Rest des Fahrzeugs weniger Abtrieb produziert. Das heißt, du hast weniger Bodenhaftung. Das spielt deswegen auf den Geraden überhaupt gar keine Rolle, weil du da halt auch keine Bodenhaftung brauchst. Das heißt, da ist es völlig sekundär, da geht es nur um den Topspeed, damit du ausscheren kannst, sondern da überwiegt der Windschatteneffekt, wo, das kann man sich ja ganz bildlich vorstellen, halt mal beim Auto eine Hand raus, wenn du mit 100 oder so fährst irgendwo und halt dann eine zweite Hand davor, dann wirst du merken, dass die erste Hand viel mehr im Wind steht als die zweite und das ist der Windschatteneffekt. Also habe ich jetzt vielleicht auch zu idiotisch erklärt, weil eh jeder weiß, was das ist. Aber machen wir mal ein bisschen RTL. Und Dirty Air, wie gesagt, spielt halt nur dann eine Rolle, wenn du zum Beispiel einlenken willst, wenn du in irgendeiner Fahrsituation bist, wo du Grip brauchst. Und das hat Nico Hülkenberg eben in der Situation gebraucht, nämlich zum Bremsen. Und da hat er dann ein bisschen weniger Bremsleistung gespürt, als er das dachte. Ich glaube aber nicht, um das auch dazu zu sagen, dass jetzt nur die Dirty Air daran schuld war, dass er da reingerauscht ist, weil ich meine, er hat sich auch einfach verschätzt. Aber die Kombination beider Faktoren hat es dann halt noch dramatischer gemacht, als es vielleicht unter anderen Umständen gewesen wäre.
Okay, dann haben wir das auch besprochen, David. Ich hoffe, deine Frage wurde gut beantwortet. Ja, dann ging es dann noch beim Start weiter. Und ich hatte ja vor dem Rennen gesagt, Vettel müsste natürlich in der ersten Kurve an Hamilton vorbei. Aber dann hat ja mich jemand eines Besseren belehrt, gesagt, nee, hoch, dann über die Camel Straight hoch zu Lecompte. Da kann er es natürlich erst so richtig schaffen. Ja, und das stimmt. Das hat Sebastian Vettel geschafft und das war wirklich ein weltmeisterliches Manöver, muss man sagen, Ole. Gar nicht mit der Brechstange, wie man Sebastian Vettel ja doch manchmal kennt. Was ich auch erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen meinte ich ja, erste Kurve mit der Brechstange vielleicht rein. Aber im Gegenteil, er hat abgewartet, er hat das gut gemacht und man muss einfach sagen, Ferrari hat Mercedes powermäßig definitiv überholt.
Ja, das auf jeden Fall. Das muss man sagen. Ich glaube, Sebastian Vettel hat sich nochmal den Start vom letzten Jahr angeguckt und hat das dann umgesetzt. Ja, das, was er falsch gemacht hat, hat er besser dann umgesetzt, indem er nämlich, nachdem er an Lewis Hamilton vorbei war, nach rechts gezogen ist, weil da hat ja Lewis Hamilton letztes Jahr gekontert. Und für ihn war es natürlich auch gut, dass die beiden Force India da kamen. Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen darüber, dass Esteban Ocon nicht ganz reingehalten hat. Vielleicht hätte er dann in Führung gehen können. Das wäre natürlich riesig gewesen. Aber auch so hat Sebastian Vettel das sehr gut gemacht. Ich bin mir aber auch sicher, dass er da auch so vorbeigekommen wäre. Weil der Ferrari war einfach im Rennen und das ganze Wochenende auch extrem stark. Das hat man auch an Kimi Räikkönen gesehen. Und ich denke, wenn es jetzt nicht geregnet hätte in der Qualifikation, wäre Sebastian Vettel auch auf die Pole gefahren und hätte das ja, von vorne kontrolliert. Hat er so auch, aber so musste er halt noch dieses Manöver durchziehen. Das hat er sehr gut gemacht. Danach kam das Safety Car raus. Das hat er auch sehr gut verteidigt dann den Restart. Da hat Hamilton einen kleinen Fehler gemacht in der Bus-Stop. Ja. Und ab da lief es eigentlich für ihn und dann hat der Hamilton, glaube ich, auch keinen Bock mehr. So, also spätestens nach dem ersten Boxenstopp hat sich Hamilton gesagt, ah komm, das wird heute sowieso nichts mehr. Lassen wir das mal, nehme ich Platz 2 mit. Und fantastisches Rennen von Sebastian Vettel. Schade um Kimi Räikkönen, das muss man sagen, wie er extrem viel Pech gehabt. Es gab ja am Wochenende dieses Video, ein typisches Rennwochenende von Kimi Räikkönen. Das trifft auch wieder auf den großen Preis von Belgien zu, muss man sagen. Leider, ich glaube, der hätte hier auch noch eine Rolle spielen können, wenn ein Ferrari Doppelsieg werden kann. Vielleicht sogar ein Sieg von Kimi Räikkönen.
Nein.
Hätte nicht gedurft.
Gut, ja, das ist natürlich, ja. Das wollte ich gerade noch ergänzen. Das hätte natürlich nicht gedurft. Das darf man natürlich auch an Monster nicht. Weil da wird natürlich Sebastian Vettel gewinnen. Das sage ich jetzt schon voraus. Kommen wir natürlich später noch zu. Aber weil Ferrari hat einfach die Power und Ferrari hat einfach auch die bessere Power Unit, glaube ich. Weil man hat jetzt 4 Jahre oder sowas gebraucht, um das aufzuholen, das hat man jetzt endlich geschafft. Und in Monza ist Ferrari auf jeden Fall ganz klarer Favorit. Und ich glaube, da muss sich Mercedes sehr, sehr strecken oder noch irgendwie 80 PS jetzt mal über die Woche finden. Das wird aber, glaube ich, nicht so leicht.
Ja, wenn wir uns einfach auch mal das anschauen, was in den Top 10 unterwegs war. Da war Sebastian Vettel im Ferrari, Grosjean und Magnussen im Haas und auch Marcus Ericsson im Sauber. Also Ferrari, Motorpower noch und nöcher in den Top 10. Und die Frage, die Andreas Kaufmann in unserer Facebook-Gruppe stellt, glaubt ihr, der Sieg war für Ferrari und Vettel auch mental besonders wichtig? Nicht nur gerade mal der Sieg natürlich, der ist für das Hauptteam ganz wichtig, aber für die gesamte Ferrari-Motorenriege, die da unterwegs ist, glaube ich, ein ganz tolles Wochenende. Und man muss sagen, ich glaube, dass der Sieg für Ferrari mental ganz wichtig war, aber auch für Lewis Hamilton mental ganz schwierig. Denn, Christian, ja, dieser Funkspruch am Ende des Rennens oder das Interview, ich weiß nicht mehr genau, was es war, jedenfalls, dass er Ferrari irgendwelcher Tricks, es muss da ja einen Trick geben, weswegen Ferrari das macht. Und er hat sich ja noch ganz, das macht er ja sonst nie, das Auto von Sebastian Vettel angeguckt und dann wurde dann ja nach auch ein Bild noch veröffentlicht über diese beiden Knöpfe, die unter so Gummierungen auf dem
Lenkrad sind. Das wurde schon vorher veröffentlicht.
Ja, das wurde schon vorher veröffentlicht, aber dann kam das auch nochmal so ein bisschen hoch. Oder auch dieser Kühlbeutel auf der Kamera, was ja auch immer so gesagt wird, das sind so kleine Tricks, die Ferrari macht. Ich bin ganz ehrlich, Christian, ich glaube, das ist alles Psychotricks und es gibt eigentlich gar keine Bewandtnis für diese Sachen. Es gibt keine Bewandtnis für diese Knöpfe, es gibt keine Bewandtnis für diesen Kühlbeutel, sondern Ferrari macht richtig gutes Kopf, machen richtig gute Kopfspielchen mit gerade Lewis Hamilton und mit dem kann man es machen, gerade in Momenten, wo es halt nicht ganz so für Lewis Hamilton läuft.
Ja, also ich weiß natürlich überhaupt nicht, weil Ferrari wird einen Teufel tun und es allen erzählen, wenn sie irgendwas mit Tricks oder illegal zumindest machen. Tatsache ist, die haben momentan, wie ihr richtig festgestellt habt, einfach den besten Motor. Also ich glaube, darüber gibt es jetzt keine zwei Meinungen mehr inzwischen. Die Tricks, die Lewis Hamilton da angesprochen hat, das muss man vielleicht ein bisschen relativieren, weil er hat nachher in der Pressekonferenz dann auch, also der Teil, der nicht im Fernsehen übertragen wurde, hat er dann auch klargestellt, dass er damit Ferrari nicht zwangsläufig unterstellen möchte, dass die etwas Illegales tun. Also Tricks können ja auch was Legales sein, aber Ferrari hat irgendwas gefunden. Ich glaube, bei Mercedes weiß man momentan nicht genau, was es ist. Öffentlich dokumentiert ist, dass Shell ein neues Benzin gebracht hat, das wohl sehr, sehr viel bringt. Die letzte Motorenausbaustufe einfach gut funktioniert. Es gab in diesem Jahr ja schon diese Verdächtigungen, hatten wir ja auch schon thematisiert, dass Ferrari vielleicht beim Hybrid irgendwas Illegales getrieben hat. Wir wissen es nicht genau, aber es stimmt schon. Wenn jetzt Vettel auch noch in Monza gewinnt, wird Lewis Hamilton, wenn er da nicht Totalausfall hat, wahrscheinlich immer noch die WM anführen. Aber das Momentum schwingt so ein bisschen in Richtung Ferrari. Trotzdem wäre ich vorsichtig, jetzt schon sozusagen Ferrari klar in die Favoritenrolle zu schreiben für dieses Jahr, weil es hat dafür dieses Jahr einfach schon zu oft hin und her gewechselt. Und eigentlich immer dann, wenn wir dachten, Trend verfestigt sich jetzt so ein bisschen, kam es wieder genau andersrum. Also ich wäre da noch gelassen, solange Lewis Hamilton an den Rennen, wo er keine Chancen hat, gegen Ferrari zu gewinnen, Zweiter wird, ist alles gut. Aber ja, momentan hat so ein bisschen Ferrari das Momentum auf seiner Seite und Mercedes weniger. Das ist tatsächlich so.
Michael Eisele fragt, ist der vermeintliche Antriebsvorteil von Ferrari für den Rest der Saison nicht eingefroren, nachdem nun alle ihre maximale Anzahl an Antrieben eingesetzt haben und es nun keine neuen mehr gibt ohne Strafen, oder lässt sich da softwareseitig so viel machen? Ich glaube, da gibt es gerade bei Ferrari doch diesen Vorteil Sprit offensichtlich, Christian, ne? Dass sie von Shell so eine ganz besondere Mischung bekommen, die vielleicht nochmal dem Motor ein bisschen besser tut, als es vielleicht der Petronas-Sprit bei Mercedes schafft.
Also generell ist dieses Feld Sprit natürlich seit der Einführung der Hybrid-Formel 1 geworden, was wieder wesentlich mehr ins Zentrum gerückt ist, weil du da halt auch ohne neue Motorenausbaustufe Performance gewinnen kannst. Das ist ein Thema. Ich weiß jetzt, also es ist unmöglich zu bewerten, glaube ich, für irgendjemanden, ob jetzt Shell den besseren oder das bessere Benzin macht oder Petronas. Kann auch sein, dass auch Petronas da nochmal nachlegt in dieser Saison. Softwareseitig, ja, da kann man was machen, aber wo der Leser schon recht hat, grundsätzlich sind die Specs an dem Punkt, wo alle ihre Motorenkontingente ausgeschöpft haben, erstmal festgelegt. Also hardwareseitig kann man da eigentlich nichts mehr tun. Und das heißt, die ganz, ganz großen Schritte, die wird es jetzt nicht mehr geben. Aber dieser Feintuning-Bereich, der dann bei manchen Rennen vielleicht auch ausschlaggebend sein kann, wenn es wirklich im Qualifying um ein paar Tausendstel geht, in dem ist natürlich eine Entwicklungsschlacht jetzt noch da bis zum Ende des Jahres. Und da werden Mercedes und Ferrari auch richtig mit voller Kanne weiterentwickeln. Aber die großen Schritte, wie zum Beispiel Renault sagt, dass ihr Spec C, also ihr dritter Motor, 3/10 mal eben wert sein wird, wenn er denn dann fährt, das glaube ich nicht, dass das bei Mercedes und Ferrari noch kommen wird jetzt.
Jetzt am kommenden Wochenende ist auf jeden Fall erstmal das Heimrennen von Ferrari in Monza im kaiserlichen Park, königlichen Park.
Königlicher
Park. Es gibt ja diese Idee von mir, dass Kimi Räikkönen seinen Vertrag verlängert, diese Woche, das bekannt gegeben wird im Monster, ne? Vielleicht sogar auf dem Siegerpodest, wenn er gerade mal wieder gewonnen hat. Das ist alles so meine Wunschspielchen. Natürlich wird das nicht passieren. Also das mit dem Vertrag schon, das mit dem Sieg aber nicht. Trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Ferrari mit so viel Momentum, Ole, jetzt nach Monza fährt und da auch weiß, dass sie da im Vorteil sind. Aber wenn wir dann schon mal ein paar Rennen weiter vorausschauen, dann kommen wir ja in diese Phase, wo Ferrari letztes Jahr die WM verloren hat, beziehungsweise Sebastian Vettel, nämlich Singapur, Russland, Japan, diese ganze Eurasien-Ecke, Eurasien und Asien. Deswegen jetzt nochmal das Momentum mitnehmen in Italien, möglichst viel rausholen, gewinnen und dann hoffen, dass da nichts passiert für Ferrari?
Ja, hoffen ist vielleicht gar nicht gut genug. Also man muss schon besser machen als letztes Jahr. Man muss halt am Ball bleiben einfach. Man sieht dieses Jahr sehr gut aus in der WM, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Und Sebastian Vettel hat natürlich immer noch Rückstand. Ja? Also da muss er schon ein bisschen gewinnen und muss auch mal hoffen, dass vielleicht Lewis Hamilton mal wirklich einen schlechten Tag erwischt, vielleicht mal ausfällt oder vielleicht mal irgendwie nur Achter oder sowas wird. Also da gehört schon eine Menge noch dazu. Also er hat natürlich noch alles in der eigenen Hand. Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Punkte Rückstand, aber die musst du trotzdem erstmal aufholen. Und man will natürlich in Monza gewinnen. Natürlich auch wegen Sergio Marchione. Also es gibt viele Faktoren. Man hat den besten Motor. Vielleicht hat man sogar das beste Auto insgesamt. Von daher, es wäre eine herbe Enttäuschung und ein sehr großer Rückschlag, wenn man in Monza nicht gewinnen würde. Egal, jetzt mal unabhängig davon, wer das dann ist, weil es kann ja auch sein, dass Sebastian Vettel ausfährt, Kimi Räikkönen gewinnt, wäre ja auch Ferrari-Sieg, aber natürlich will man, dass Sebastian Vettel gewinnt im Kampf um die WM und dann hat man eigentlich ja sehr gute Karten, weil dann kommt Singapur, da ist man eigentlich auch immer gut gewesen, da war Mercedes eigentlich ja immer nicht gut. Man darf sich halt nicht wieder ins Auto fahren, das ist ganz wichtig, so wie letztes Jahr. Und dann, ja, das ist dann schwierig einzuschätzen, die Strecken, die dann kommen. Also in der Red Bull-Ära waren das natürlich immer die Hausstrecken von Sebastian Vettel. Da hat er nach der Winterpause, nach der Sommerpause immer richtig aufgedreht und alles gewonnen, was da in Asien so stattfand. Mal gucken, ob er das dieses Jahr wiederholen kann. Das wäre sicherlich der Schlüssel zum Sieg in der WM. Ich glaube, psychologisch wäre es vielleicht wichtig, in Austin zu gewinnen, weil das ist Lewis Hamiltons Hausstrecke. Da gewinnt er ja eigentlich immer. Wenn man da vielleicht gewinnen könnte und da Lewis Hamilton chancenlos wäre, dann wäre das vielleicht so ein psychologischer Faktor, der eine entscheidende Rolle spielen kann. Also man muss es halt besser machen als letztes Jahr. Man muss, darf einfach die Fehler nicht wiederholen. Und dann kann es auch klappen mit der WM.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über den dritten im Bunde in Belgien, Max Verstappen, der vor seinen Fans in Spa-Francorchamps ein hervorragendes Rennen abgeliefert hat und da diesmal auch auf dem Podium gelandet ist, für eine ordentliche Party gesorgt hat. Ja, und auch bei Red Bull muss man natürlich mal schauen, was die nächsten Rennen bringen und ein paar Themen aus dem Mittelfeld, eure Fragen aus der Facebook-Gruppe, also bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheure, mein Co-Moderator heißt Ole Waschkau und mein Experte, oder unser Experte, ist Christian Immervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Unsere drei Partnerportale in Sache Motorsport hier auf meinsportradio.de. Sie präsentieren jedes Motorsportformat auf unserer Webseite und wir kommen wieder zum großen Preis von Belgien. Ja, ich habe es ja schon gesagt, viel ist nicht passiert, aber was auf jeden Fall klar war, die Stimmung, die war richtig gut, gerade durch Max Verstappen, durch die holländischen Fans, die vor Ort waren. Ja, und es war, glaube ich, für ihn auch diesmal, wo wir ja gerade auch über den mentalen Vorteil gesprochen haben, den Ferrari jetzt mit nach Italien nimmt, für ihn, glaube ich, mal ganz wichtig, Christian, dass er in Belgien auch, da wo... Ja, wo ihm das Glück nicht so richtig hold war in den letzten Jahren, vor allem letztes Jahr nicht, dass es jetzt geklappt hat, auch mit dem Podiumsplatz, das war das Maximum für ihn und ja, für ihn auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Ja, und das 24 Jahre, nachdem sein Vater Jos da auch auf dem Podium war. Ja. Also nicht auf dem Podium, weil der ist ja nur auf dem dritten Platz befördert worden durch die Disqualifikation von Michael Schumacher. Aber er war Dritter in der Ergebnisliste, das nur so als kleine Randnotiz. Ja, der Rennverlauf war natürlich so, dass dieser dritte Platz auch mehr oder weniger vorprogrammiert war. Weil Kimi hat sich ja aus dem Rennen befeuert und Danny Ricciardo war de facto nicht im Rennen, Valtteri Bottas auch nicht. Das heißt, er hat halt das Maximum möglich gemacht. Er hat ein paar schöne, spektakuläre Überholmanöver gezeigt am Beginn, die er ganz sauber und perfekt exekutiert hat. Aber es war jetzt auch nichts ganz Außergewöhnliches. Was wirklich außergewöhnlich war, war tatsächlich die Stimmung. Also so 1,5 Stunden vor dem Rennen, als die Fahrerparade war, da hat mir persönlich der Stoffel van Dorn extrem leid getan, weil das war sein Heim-Grand Prix, bei dem er tatsächlich das Kunststück vollbracht hat, in jeder Session und auch im Rennen, an der er teilgenommen hat, Letzter zu werden. Und für den hat sich halt wirklich keine Sau interessiert, wohingegen Verstappen gefeiert wurde wie ein Nationalheld von den Oranjes. Und das, obwohl ja weniger holländische Fans da waren als im letzten Jahr. Das haben wir vom Veranstalter erfahren. Die führen das darauf zurück, dass viele nach Deutschland gekommen sind dieses Jahr und viele auch in Österreich beim Sieg dabei waren und dass da manche gesagt haben, so, dann schenken wir uns dieses Jahr einfach Spa dafür. Also es waren weniger holländische Fans, aber die Stimmung, die sie gemacht haben, die war wirklich unglaublich. Am ehesten noch zu vergleichen mit dem, was in Mexiko passiert um Checo Perez. Aber ja, das war wirklich Gänsehaut, fand ich so. 1,5 Stunden vor dem Rennen bei der Fahrerparade, großartige Bilder.
Ja, vor allem war, glaube ich, wieder derselbe Strecken-DJ oder derselbe Party-DJ da, der in Budapest auch war. Also da hätte ich schon auch Bock gehabt, da in diesem Publikum zu stehen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das ist halt auch, das ist das, was Spaß macht. Die Holländer haben einfach Spaß und das hat Max Verstappen auch beflügelt. Deswegen vollkommen verdienter dritter Platz für ihn. Ja, sein Teamkollege Daniel Ricciardo, Ole, wo wir ja gerade auch über Kimi Räikkönen gesprochen haben. Ja, die haben sich ja das Rennen gegenseitig genommen, beziehungsweise Daniel Ricciardo, ja, ist ja Kimi Räikkönen draufgefahren und musste dann später aufgeben. Haben sie noch versucht auch, das zu kitten, aber es ging nicht. Und ja, nach dem Bekanntwerden des Wechsels zu Renault sollte natürlich jetzt die nächste Zeit auch noch ein bisschen mit Red Bull gut vonstatten gehen. Das hat nicht funktioniert. Glaubst du denn, in Italien kann er wieder an seine alte Stärke anknüpfen?
Das ist natürlich schwierig, weil jetzt Italien ja Monza dem Red Bull nicht so liegen dürfte. Man hat da natürlich schon auch gewonnen mit Sebastian Vettel, das ist klar. Aber das ist natürlich schwierig. Also mehr als Platz 5 oder 6 ist da, glaube ich, absolut nicht unbedingt drin. Ja. Also, aber dann natürlich Singapur. Da sollte eigentlich so der Fokus drauf liegen. Man versucht natürlich in Monza irgendwie das Beste rauszuholen. Man hat da, glaube ich, auch immer Chance auf ein Podium. Also so schlecht ist man auch nicht, ja. Wo man natürlich nicht die Power hat, aber man muss ja nur so ein bisschen geradeaus fahren. Und da trickst man ja bei Red Bull ganz, ganz gerne. Man hat man natürlich Rückstand, aber das kriegt man trotzdem einigermaßen hin. Aber Singapur dürfte natürlich für Red Bull und dann auch für Daniel Ricciardo interessant werden, weil da muss man eigentlich fast gewinnen, beziehungsweise das ist das Rennen, wo man sich dieses Jahr noch realistische Chancen ausrechnen kann. Vielleicht noch so ein bisschen mit Suzuka. Da kann es natürlich dann heißen, Max Verstappen gegen Daniel Ricciardo. Ne? Also da will natürlich dann sicherlich Daniel Ricciardo zeigen, dass er es drauf hat und auch ja für Renault sich nochmal interessanter machen, obwohl er natürlich schon unterschrieben hat, aber gutes Zeichen setzen. Er hat ja schon in Monaco gewonnen, also da dürfte der Fokus drauf setzen. Ich glaube, Monza wird man so ein bisschen ja mit halbem Gasfuß fahren.
Mit vollem Gasfuß ist Valtteri Bottas gefahren, Christian. Wunderbare Überholmanöver, unter anderem gegen Brandon Hartley in Eau Rouge. Ja, wie einst Mark Webber gegen Fernando Alonso. Platz 17 macht 4 am Ende für Valtteri Bottas. Sensationelle Aufholjagd, aber ja, da muss man einfach auch nach wie vor sagen, das, was Norman Fischer zum Beispiel auch bei Twitter gepostet hat, dass es einfach auch ein Stück weit, das habe ich jetzt mal zwischen den Zeilen bei ihm gelesen, ein Witz ist, dass man einfach so leicht von Platz 17 auf Platz 4 vorfahren kann. Ja, aber der Mercedes macht es möglich.
Ja, richtig. Also die Kluft zwischen den drei Top-Teams und den anderen ist einfach so groß, dass ein Bottas, selbst wenn er ganz hinten steht, eigentlich trotzdem auf Platz 5 oder 6 programmiert ist. Und wenn es dann ein bisschen glücklich läuft und jemand anderer noch ausfällt, dann wird er halt auch Vierter oder Dritter noch von da hinten. Das ist die Realität. Er hatte ja auch noch diesen Startunfall mit Sirotkin, wofür er ja dann auch bestraft wurde, auch zu Recht. Auch zu Recht ein bisschen weniger hart als der Nico Hülkenberg, aber letztendlich hat die 5-Sekunden-Strafe für ihn überhaupt gar keinen Unterschied gemacht am Rennergebnis. Und danach fand ich wirklich dieses Manöver gegen Brandon Hartley in der Eau Rouge, also das hat ja schon Eier gehabt. Also gerade Valtteri Bottas, dem öfter so nachgesagt wird, der ist jetzt nicht der beste Überholer in der Formel 1. Das hat er wirklich klasse gemacht. Natürlich nicht zu vergleichen, trotzdem für mich mit diesem Weber-Alonso-Manöver 2012, weil das waren halt gleichwertigere Autos, wohingegen da jetzt der Unterschied schon relativ groß war. Aber es an der Stelle zu versuchen, Chapeau, das war schon echt für mich die Szene des Rennens eigentlich. Aber wie gesagt, danach die Fahrt zu Platz 4, ja, das war gut gemacht und er hat keinen Blödsinn gemacht, aber da gebe ich dem Norman Fischer schon recht, das war dann eigentlich auch das, was mit dem Auto drin war und das hat er halt umgesetzt. Also es war jetzt nicht die Riesenaufholjagd des Jahrhunderts, da muss man schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Und ich möchte Brandon Hartley ein Kompliment machen, der hat nicht komplett aufgegeben in der Situation. Also der ist schon mitgefahren, so wie er konnte in dem Moment, wo wir auch immer darüber kritisieren, dass einer gegen Topfahrer auch keine Eier zeigt. Also ich finde, verhältnismäßig für das, was drin war, hat Brandon Hartley das gut gemacht.
Und er ist auch generell ein gutes Rennen gefahren, muss man auch dazu sagen. Also erstens schon im Qualifying war er extrem nah an Gasly dran, was ja nicht immer so ist dieses Jahr. Und hat auch im Rennen einen echt guten Job gemacht, wurde natürlich so ein bisschen beeinträchtigt dadurch, dass Toro Rosso ihm befohlen hat, sozusagen die Strategie ein bisschen zu switchen, damit er den Ericsson länger aufhalten kann, um Gasly zu schützen. Aber rein vom Fahrerischen her war das eins der besseren Wochenenden von Brandon Hartley. Also vielleicht wittert er jetzt mit diesen ganzen Rochaden am Fahrermarkt seine Chance, dass er doch bei Toro Rosso bleiben könnte. Und das setzt er jetzt ganz gut um gerade.
Ja, für Toro Rosso auch ein gutes Ergebnis. Platz 9 für Pierre Gasly, wie gesagt, vor Marcus Ericsson, der auf Platz 10 gefahren ist. Eine Person, die ich noch besprechen möchte, Ole, ist Romain Grosjean. Der kämpft ja um seinen Platz bei Haas. Kevin Magnussen, kann man schwer davon ausgehen, dass er safe ist für nächstes Jahr. Romain Grosjean kämpft wie ein Löwe, vor allem jetzt gegen Kevin Magnussen, um, ich denke, auch Günther Steiner zu zeigen, hey, mit mir ist zu rechnen. Hat er an diesem Wochenende eindrucksvoll und gut gemacht.
Das stimmt. Also das war wieder eines der besseren Wochenenden von Romain Grosjean. Die Strecke sollte ihm ja eigentlich auch liegen. Also Stichwort Podium 2015 im Lotus. Da muss man natürlich sagen, er hätte ja fast vor Max Verstappen geblieben in der ersten Runde. Das ist ein bisschen untergegangen in diesem Duell da auf der Camel Straight, dass es da auch ein knallhartes Duell zwischen Max Verstappen und Romain Grosjean gab. Aber sonst, ja, fehlerfreies Rennen und bei Haas hat man, glaube ich, die maximale Punkteausbeute geholt, die man holen konnte. Könnte natürlich aber trotzdem für ihn zu spät sein, ja, weil naja, seitens Ferrari sicherlich großes Interesse hat, Charles Leclerc da in dem Auto zu platzieren und ihn nicht noch ein Jahr bei Sauber zu lassen. Und dann, ja, dann ist es halt nicht so wie bei Force India, dass da der erfahrene Fahrer bleibt, sondern da bleibt dann einfach der Fahrer, der das bessere Momentum hat. Das ist in dem Fall Kevin Magnussen, aber vielleicht ist da auch noch alles offen. Ich rechne aber auch damit, dass wenn einer der beiden Haas da den das Cockpit räumen muss, dass das dann Romain Grosjean ist. Dass es das dann auch war mit der Formel 1 Karriere. Aber trotzdem gutes Rennen von ihm. Auch generell gutes Rennen von Haas. Da bin ich übrigens sehr gespannt, was die in Monza machen können. Weil wenn der, man weiß ja, dass der Ferrari stark ist und der Motor und ja, in Monza gibt es nicht so viele Kurven. Also mit Haas ist da, glaube ich, auch so ein bisschen zu rechnen. Übrigens auch mit Sauber. Also das ist, ich glaube, es könnten Ferrari-Festspiele werden in Monza.
Ja, in der Tat. Also, und ich glaube, das würde die Tifosi natürlich unheimlich freuen. Auf Monza bin ich sehr gespannt drauf. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr auf dieses Rennen zu sprechen kommen. Zum Abschluss unserer Spa-Rückschau jetzt noch einige Fragen von euch. Stefan Dietrich, Daniel Moreno gehen in dieselbe Richtung, Christian. Wenn es jetzt einen Unfall gibt und ganz viele Teile gehen kaputt, und bei Fernando Alonso ist ja quasi alles kaputt gerissen, was kaputt zu reißen ist in diesem Auto. Man hat ja auch dann zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, mal durch diesen Aufriss der Seite auch diesen Tank gesehen, ist ja auch alles ausgelaufen, also hat man mal wirklich auch einiges sehen können. Dürfen die, gerade wenn dann auch Motorenteile vielleicht dadurch kaputt gehen, durch neue ausgetauscht werden, ohne dass zum Beispiel weitere Strafen dazukommen? Oder muss man dann auch die Strafen in Kauf nehmen? Wie ist das bei Unfällen, Christian?
Fragen, die wir besser vorher hätten absprechen sollen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Der Logik nach würde ich davon ausgehen, dass man in so einem Fall vielleicht tauschen dürfte, aber ich weiß es wirklich nicht. Umgekehrt, wenn die ja einen normalen Trainingscrash haben, dürfen die ja auch nicht deswegen tauschen. Dann müsste ja auch einen Motor wechseln. Also nee, wahrscheinlich ist das kein Ausnahmegrund. Aber da kann ich jetzt wirklich keine mit Sicherheit Antwort drauf geben, leider.
Pass auf, dann finden
wir das. Müsste ich mich schlau machen.
Dann, wenn das für euch okay ist, Stefan, Daniel, liebe Hörer, dann versuchen wir das für die nächste Ausgabe rauszubekommen, wie das aussieht. Okay, Deal. Noch eine Frage von Daniel Moreno, Force India. Ist das jetzt ein Neuanfang wie damals bei Braun oder wie muss man das einschätzen, Ole?
Nee, also das will ich nicht sagen, weil eigentlich ist es war nur eigentlich aus der Not heraus, dass man gesagt hat, okay, wir müssen das Thema umbenennen, damit wir antreten können. Okay, da gibt es diesen Kompromiss, dass wir alle unsere WM-Punkte wählen, aber alle, die man noch dann bekommt, behalten darf und die Grundannahmen, die man sowieso bekommt, auch. Bei Braun war es ja, die sind ja natürlich zum Saisonanfang eingestiegen und hatten auch ein ganz neues Auto. Das war natürlich trotzdem das gleiche Team, aber es war natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das war, wie gesagt, ein neues Auto und das ist hier ja auch nicht der Fall. Es ist ja das Gleiche wie vorher, es heißt ja fast gleich. Ja, das Force India steckt ja noch, muss ja natürlich auch noch einen Namen stecken. Und Racing Point ist so unkreativ, also es könnte auch ein Formel-1-Team so aus der Ära 88 bis 91 sein, so Pre-Qualifying, die nie am Rennen teilgenommen haben und sich ja nie qualifiziert haben, sondern so wie Andrea Moda oder sowas, wenn das Leute noch kennen. Vom Namen her klingt das so, von der Performance natürlich nicht. Es kann natürlich aber so eine Aufbruchstimmung auslösen das glaube ich auch dann letztendlich ganz gut. Nächstes Jahr hat man natürlich dann alle Chancen, weil man natürlich jetzt auch ein gewisses Budget hat, also da kann man sicherlich einiges machen. Man bekommt mit Lance Stroll auch einen neuen Fahrer, das ist natürlich auch ganz interessant. Übrigens, vielleicht möchte man ihn auch erst in Singapur ins Auto setzen, damit man, falls er nicht so performen sollte, das aufs Auto schieben kann. Ist mir mal so eingefallen. Könnte natürlich sein. Das ist aber sowieso so ein Thema für sich. Also wenn man einige Leute liest, hat man so das Gefühl, Lance Stroll besteht so aus 5-Dollar-Noten, ist so daraus zusammengeklebt. Das Geld fährt dann das Auto. Das ist natürlich Schwachsinn. Also der kann das natürlich wirklich. Und das wird natürlich dann aber auch ganz interessant. Dann hat man die Kombination zwischen einem sehr erfahrenen Fahrer und Lance Stroll, der dann auch wirklich mal vielleicht zeigen kann, was er tatsächlich kann. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, würde er aber trotzdem da weiterfahren. Also wie Braun ist es nicht, aber es könnte natürlich nächstes Jahr könnte es schon natürlich einen Sprung nach vorne geben und dann könnte es so sein wie Braun oder wie damals Wolf, was ja aus dem alten Williams Racing entstanden ist, wodurch erst Frank Williams sein neues Williams Team überhaupt finanzieren konnte. Also glaube ich aber nicht. Dafür ist die Formel 1, dafür ist die Schere da so ein bisschen zu groß. Aber ich glaube, es ist letztendlich was Gutes für das Team.
Ola, hast du das zweite freie Training zufällig bei NTV geguckt?
Ja, glaube ich, einen Teil habe ich geguckt, ja. Weil, mit dem Kommentator, meinst du?
Ja, genau, weil wir werden ganz oft nach Christian Menzel gefragt und unsere Meinung zu ihm. Man fand ihn sehr amüsant und informativ.
Ich fand ihn nicht so gut, ehrlich gesagt. Also kann ich jetzt nicht an gewissen Sachen festmachen. Ich fand das irgendwie, es war natürlich mal erfrischend, jemand anders zu hören. Aber fand es jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt dran erinnern würde. Ich weiß nicht, irgendwer hat doch dieses Jahr schon mal das freie Training bei NTV kommentiert, jemand anders. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der eigentlich...
Maxi Günther. Hat Maxi Günther nicht auch schon mal ein zweites freies Training kommentiert bei NTV?
Ja, der war auch dabei, ja. Der hat das auch, glaube ich, ganz interessant gemacht. Ich glaube, waren Mick Schumacher nicht auch mal dann dabei?
Oh, Mick Schumacher. Oh, tolle Frage haben wir dazu reinbekommen. Dann werden wir zu Christian Menzel nicht sagen können. Nächstes Jahr, Christian, ist es ja so, dass die Formel 3, also die GP3, so wie es sie jetzt gibt, wird ja nicht mehr im Rahmenprogramm sein. Das habe ich in Ungarn erfahren. Stimmt das? Ist das richtig, dass nächstes Jahr quasi die Formel 3, wo jetzt Mick Schumacher fährt, im Rahmenprogramm der Formel 1 sein wird?
Ich weiß nicht, ob das beschlossen ist schon, um ehrlich zu sein, aber ich weiß, dass es die Überlegung gibt, ja. Weil die FIA hat natürlich das Ansinnen, dass sie dieses Programm Formel 4, Formel 3, Formel 2, Formel 1 zu einem nahtlosen Gebilde macht, so ähnlich wie das auch die Dorna in der MotoGP macht mit der Moto 3 und mit der Moto 2. Und in diesem Konstrukt wäre es natürlich logisch, die Formel 3 auch im Rahmen der Formel 1 fahren zu lassen, weil die GP3, das ist zwar auch eine von der FIA sanktionierte Meisterschaft, aber die wird separat veranstaltet, wohingegen die Formel 3 Europameisterschaft tatsächlich eine waschechte FIA-Meisterschaft ist. Deswegen, ich weiß, dass es die Pläne dazu gibt. Ich habe nicht den letzten Stand, ob das jetzt tatsächlich durch ist, die Nummer, um ehrlich zu sein.
Okay, dann würde es aber, wenn das durchkommen würde, dann würde ja Mick Schumacher nächstes Jahr bereits im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren. Dann geht der Hype natürlich
richtig. Wenn er nicht sowieso Formel 2 fährt, das ist die andere Geschichte.
Ja, wenn er da nicht sowieso fährt, aber gehen wir erstmal davon aus, dass er dann nochmal ein Jahr bei der Formel 3 bleibt. Aber wer weiß das schon? Wir haben ja Maxi Günther bei uns gehört im Sommerinterview. Man weiß es nie so genau, wer Formel 2 fährt, wer auch das Geld mitbringt. Mick Schumacher ja zurzeit auf einer Welle des Erfolges unterwegs. In Misano ja bereits erneut gewonnen. Und eine Frage von Uwe Kronberg haben wir da reinbekommen, dass ob RTL dann die Rennen auf Nitro übertragen würde. Nun hat ja in der Bild-Zeitung Sean Bratches, der Marketingchef von Liberty Media, ja bekannt gegeben, dass man ja plant, die Rahmenserien auch bei F1 TV reinzustellen, Christian. Glaubst du denn, wenn Mick Schumacher da ist, im Rahmenprogramm zumindest, dass bei deutschen Fernsehanstalten, vielleicht ja auch wieder bei Sky im Pay-TV-Bereich, die Lust bestünde, Motorsport mehr in den Fokus zu rücken?
Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich so weit gehen würde, dann die Formel 3 oder Formel 2 oder was auch immer es ist, wirklich live zu zeigen. Da bin ich mal skeptisch. Aber mit Sicherheit wird man dann mehr von diesen Rennserien berichten und Mick Schumacher auch fürs Mikro holen häufiger. Das glaube ich schon. Weil wir wissen ja, das sehen auch wir bei uns auf der Website, dass einfach alles zu Mick Schumacher wird verschlungen von dieser ganzen Horde an Schumacher-Fans, die es immer noch gibt. Weil er halt jetzt sozusagen der Ersatz-Schumi ist, oder er ist ja ein echter Schumi eigentlich. Also ich glaube, das Thema wird schon aufs Radar kommen. Aber auch das kann letztendlich ja nur RTL oder Sky oder wer dann halt dafür in Frage kommt, selbst beantworten. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass viele der Hardcore-Schumi-Fans sich aus diesem Grund vielleicht ein F1-TV-Abo zulegen würden.
Ja, das glaube ich auch. Also das wäre schon mal eine Möglichkeit. Ich habe übrigens am Wochenende F1-TV geguckt. Bei mir hat alles funktioniert. Kein Delay mehr.
Siehst du, und du hast dich vorher noch beschwert, dass du das nicht gucken willst.
Genau. Ich habe es aber gemacht und also mir geht Crofty ein bisschen auf den Geist. Der schreibt mir dann doch ein bisschen viel manchmal. Aber gut, dann lieber ihn als Heiko Wasser, ganz ehrlich. Das Telespiele, Formel 1 2018 als Telespiel zu bezeichnen, ja, ist natürlich auch Zeichen dessen, wie es da läuft. Ein letztes Statement noch zum großen Preis von Belgien meinerseits. Die Trophäe, ich fand, die Johnny Walker Trophäe zeigt, wie man eine Sponsorentrophäe gut umsetzen kann, dass sie trotzdem irgendwie stilvoll aussieht. Ich finde, das hatte was.
Bewertest du jetzt, wir sollten eine Rubrik einführen, Kevin Scheuren bewertet Trophäen.
Ja, also ich fand, schöner als diese Heineken-Dinger, die irgendwie so belanglos sind.
Ja. Oder? Also gebe ich dir recht, das war von den ganzen Sponsoren-Trophys, die es so gibt, mit Sicherheit die bisher beste. Allerdings finde ich immer noch, dass Pokale haben auch wirklich eine Wirkung, wenn die dann nämlich am Montag in den Zeitungen sind und so weiter. Unsere traditionsreiche, schöne Trophäen, wie zum Beispiel in Silverstone, die goldene BRDC-Trophy, die da ja auch immer vergeben wird, das macht halt einfach was her. Also das, finde ich, wäre noch ein Bereich, wo Liberty mal irgendwo ein bisschen steuern könnte, dass es halt zum Beispiel in Deutschland, keine Ahnung, den Michael-Schumacher-Pokal gibt und so weiter. In der NHL im Eishockey zum Beispiel gibt es ja für jede Ehrung, die da irgendwie vergeben wird, ist nach irgendjemandem benannt, und diese Trophäen entwickeln dann natürlich auch Geschichte. Das ist ja was in der Formel 1 gar nicht passiert. Also ja, ich bin noch immer kein Fan davon, gebe dir aber recht, dass das jetzt noch ganz okay gelöst war.
Also ich finde, diese Johnny Walker-Trophäe könnte man durchaus auch Kimi Räikkönen-Trophäe nennen. ja, also das ist ja auch so ein Seitenthema, was man einfach mal. Übrigens auch schön, diese 92er-Trophäe von Michael Schumacher damals, wenn man diese Bilder sieht, wie er versucht, dieses Ding hochzuheben und man eigentlich nur darauf wartet, dass er es fallen lässt. Ja, und dann irgendwie, also das ist ja ein Riesending gewesen, 92 in Spa-Francorchamps. Gut, lassen wir Belgien hinter uns, machen eine kurze Pause und dann melden wir uns nochmal ganz kurz wieder mit der kleinen Vorschau auf den großen Preis von Italien. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, viel gibt's dazu ja eigentlich nicht zu besprechen, weil die Charakteristiken sind ja recht gleich zu dem, was in Belgien ist. Aber trotzdem werden wir es tun. Bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Ein letztes Mal melden wir uns zurück mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de vor dem großen Preis von Italien. Ja, das gerade schon angesprochen, Christian. Ich meine, im Endeffekt sind die Begebenheiten relativ gleich. Es ist ein Highspeed-Kurs, kommt auf Motorenpower an und im Endeffekt regnen wird's wahrscheinlich nicht. Alle Zeichen stehen auf ein Ferrari-Festival, wie Ole ja schon sagte, ne?
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe dem, was der Ole vorhin analysiert hat, eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, weil von der Streckencharakteristik her, auch wenn das immer Mercedes entgegengekommen ist die vergangenen Jahre, haben wir dieses Jahr eben diesen Switch, dass man diese Logik, dass Mercedes auf Motorenstrecken immer vorne ist, das gilt nicht mehr, und von daher müsste jetzt eigentlich klar Vorteil Ferrari sein. Ich glaube das auch, und ich glaube auch, es wäre die Analogie einfach irgendwie passend. So vor 20 Jahren Gerhard Berger in Monza, Doppelsieg vor Alboreto, kurz nach dem Tod von Enzo Ferrari.
30.
Und 30 Jahre.
Das sind schon 30 Jahre.
80 sind ja unfassbar. Wir werden alt. und jetzt Sergio Marchionne, ohne dass Sergio Marchionne natürlich Enzo Ferrari ist, aber jetzt wieder danach ein Doppelsieg in Monza, gleichzeitig noch Kimis Bekanntgabe, das wird einfach echt gut passen. Und ja, Ferrari ist ganz klar Favorit. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich würde Mercedes da noch nicht abschreiben, weil zu häufig in dieser Saison hat es einfach dann gependelt. Mercedes bringt auch neue Teile, das wissen wir. Ferrari wahrscheinlich auch. Ja, aber ich würde mich auf keine Prognose einlassen, würde mich aber dem anschließen, was Ole gesagt hat. Ferrari ganz klarer Favorit und die Ferrari-Kundenteams möglicherweise auch ein bisschen im Aufwind dadurch.
Und natürlich auch so eine Frage, die wir jetzt im Hintergrund behalten müssen, Ole, ist die Frage nach der Lust von Lewis Hamilton. Also wir kennen das ja, wenn Lewis Hamilton merkt, ja, hier gibt's nicht viel zu holen, dann legt er auch mal ein lustlos Wochenende hin. Haben wir ja schon erlebt. Könntest du dir vorstellen, hat er jetzt auch viel im Kopf mit seiner Modelinie, die kommt mit Tommy Hilfiger, wo er ja zusammenarbeitet und auch viel
Promotion. Ja, und er muss halt die Ozeane da irgendwie retten.
Er muss die Ozeane sauber machen und er muss auch noch Gran Turismo spielen, das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also er hat ja viel um die Ohren. Bleibt da noch Zeit und Kapazität im Kopf für den großen Preis von Italien? Weil ich habe tatsächlich so ein bisschen auch dieses Bauchgefühl, dass genau an diesem Rennwochenende eins dieser Wochenenden sein wird, wo Lewis Hamilton sagt, ja, ich mache jetzt hier Business as usual und werde mich dann auf die nächsten Rennen schon mal konzentrieren. Könntest du dir das auch vorstellen?
Ja, ich würde es nicht ausschließen, aber bei Business as usual, bei Lewis Hamilton natürlich immer noch sehr schnell ist.
Klar, keine Frage.
Das darf man natürlich nicht vergessen.
Nein.
Aber ich meine, klar, das kann natürlich sein. Vielleicht sagt er sich, ach komm, jetzt ist Monza hier, das ist Ferrari ist so stark, was soll ich mir hier jetzt ein Bein ausrenken, wenn es eh nichts bringt? Das ist natürlich eigentlich auch so ein bisschen schlau gedacht.
Ja, eigentlich ja.
Weil er kann ja sowieso nichts ausrichten, vielleicht, ja. Und dann, warum soll er dann irgendwie versuchen, irgendwie da zu viel aus dem Auto draus tun, vielleicht einen Fehler zu machen, wie, wann war es, 2010? Oder wann war das? Weiß ich nicht mehr. Oder das irgendwie einen Ausfall zu riskieren, weil da kommen dann halt, wie ich schon gesagt habe, Strecken wie Austin oder Russland oder Suzuka, wo man wieder gut sein müsste. Von daher wird er vielleicht einfach versuchen, den dritten Platz zu holen oder den zweiten Platz. Das kann natürlich sein, vielleicht arbeitet er auch gerade noch an der Kolumne für das Modemagazin von Jerome Boateng, das wissen wir nicht. das würde ich sehr gerne lesen. Lewis Hamilton schreibt in dem Modemagazin von Jerome Boateng. Das wäre schön. Aber ja, also, aber Toto Wolff hat es natürlich gesagt, letztes Jahr ist Ferrari da auch als Favorit angereist und hat man sie zerstört, Zitat. Kann natürlich dieses Jahr auch passieren, glaube ich aber persönlich nicht, weil, da sind wir bei dem Ding, Kundenteams, Mercedes hat halt nur Mercedes. Gut, mit Abstrichen Force India. Aber Williams zum Beispiel ist aus der Verlosung komplett raus, was in den vergangenen Jahren auch immer so ein bisschen anders war. Und Ferrari hat halt natürlich das eigene Werksteam. Dann hat man Haas, die wirklich sehr stark sind und auch Sauber, die sehr stark sind. Das hat man in Spa ja schon gesehen. Charles Leclerc ist da ja leider ausgefallen am Start. Ich glaube, der hätte da sehr viel reißen können. Und bei Sauber ist man natürlich sicherlich auch hoch motiviert in Italien. Und das ist, glaube ich, einfach so dieses Gesamtding. Also ich lass mich mal überraschen. Es kann auch sein, dass Lewis Hamilton dann am Ende wieder der strahlende Sieger ist, obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat und man eigentlich gedacht hat, komm, lass den Scheiß. Hier kann ich sowieso nichts machen. Das würde ich auch nicht ausschließen, aber ich glaube, er wird sich dann mit Platz 2 oder 3 begnügen. Genauso auch wie Valtteri Bottas, der auch, glaube ich, im Schatten der Ferrari-Teams und Ferraris fahren dürfte.
Christian, glaubst du, es wird am Wochenende noch weitere Moves geben in Sachen Silly Season?
Ja, ich glaube schon. Also traditionell rechnen wir so ein bisschen mit der Ferrari-Bekanntgabe.
Ja.
Und alles andere, als dass das Kimis-Vertrag ist, würde uns jetzt schon sehr überraschen. Es ist zwar ja gerade rausgekommen, dass Leclerc im Rahmen von Filmaufnahmen den 218er Ferrari, also den aktuellen, auch schon gefahren ist gerade. Aber ich glaube nicht, dass man Leclerc tatsächlich jetzt schon 2019 in den Ferrari setzen wird. Ich glaube, man wird Kimis Vertrag bestätigen und weiter hinten wird es spannend, weil da ist einfach wirklich alles offen. Ich glaube, da hängt so viel auch dran. Was macht Stroll jetzt bei Force India? Was passiert mit Ocon? Was macht McLaren? Lando Norris, McLaren oder wenn nicht, dann vielleicht Toro Rosso. Toro Rosso hat im Wald noch gar keinen Plan, weil auch Hartley nicht allererste Wahl ist, sondern eher eine Notlösung wäre. Also ich glaube, ich wage keine Prognosen, aber auf jeden Fall wird sehr, sehr spannend. Auch was da politisch passiert, wer wohin Geld mitbringen kann. Spielt Mazepin vielleicht eine Rolle bei Williams? Da sind wirklich ganz viele Fragen offen, die jetzt dieser Ricciardo-Wechsel zu Renault getriggert hat. Ansonsten wäre das, glaube ich, eine furchtbar langweilige Silly Season gewesen. Aber jetzt ist da so ein bisschen Stühlerücken angesagt. Und das tut, glaube ich, der Formel 1 auch ganz gut, wenn man auch einfach mal andere Fahrer in anderen Teams wieder sieht, mit anderen Teamkollegen vergleichen kann. Besonders freue ich mich ja, um jetzt ein bisschen abzuschweifen, auf Nico Hülkenberg gegen Daniel Ricciardo, ja. Weil ich glaube ja, dass sich Daniel Ricciardo mit diesem Wechsel keinen Gefallen getan hat, weil erstens glaube ich, dass Renault nächstes Jahr noch nicht den ganz großen Sprung nach vorne schaffen wird und zweitens glaube ich, dass er es nicht so leicht haben wird, Nico Hülkenberg zu schlagen. Also das ist kein Selbstläufer und für Nico Hülkenberg natürlich, das sagt er auch selbst, nochmal die Riesenchance, sich da wirklich aufs Radar zu fahren, weil wenn er Daniel Ricciardo jetzt schlagen sollte, dann ja, möglicherweise hat er dann nochmal die Chance, irgendwo unterzukommen. Also da ganz viel Spannendes, was da gerade passiert, aber keine Idee, wie es ausgehen wird.
Ja, ich glaube, Nico Hülkenberg, wie soll man sagen, ist auch so ein bisschen seines eigenen Glückes Schmied, wie man so schön sagt. Ich glaube, dass wenn er den Kopf gerade hält und sich auch unter Kontrolle hat, dann kann er schon Daniel Ricciardo schlagen. Und ich glaube, dass Daniel Ricciardo das auch weiß, dass er sich da ja auch selber ein bisschen nochmal neu messen muss, weil die Herangehensweise von Nico Hülkenberg ist ja im Normalfall eine andere als das, was er jetzt in Spa gemacht hat. Und auch eine andere, die Max Verstappen zum Beispiel in den Tag legt. Wird sehr spannend, wird uns natürlich nächstes Jahr ordentlich beschäftigen, hier auch im Podcast. Ja, worauf müssen wir sonst noch achten, Ole, wenn wir jetzt über den großen Preis von Italien sprechen? Also hast du noch irgendwie so ein Team, einen Fahrer, wo du sagst, der könnte vielleicht für eine große Überraschung sorgen oder erwartet uns, ja, im Grunde genommen dasselbe Ergebnis wie immer, die drei Top-Teams fahren vorne weg und dahinter müssen wir mal gucken, wie sich das einpendelt.
Also ich glaube, dass Stoffel van Dorn das Rennen gewinnen wird. Dass er nochmal auf sich aufmerksam machen wird. Nee, natürlich nicht. Also das ist ja, da muss man das natürlich auch ergänzen, bei McLaren sagt man ja, nee, Stoffel, also es gibt dieses Jahr keinen Teamwechsel, kein Fahrerwechsel im Team, Stoffel van Dorn ist da safe. Und es hat ja wohl auch da relativ wasserdichten Vertrag. Da sollte man bei McLaren aber mal wirklich genau drüber nachdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist. Im nächsten Jahr wird er da, glaube ich, aber nicht fahren. Bei diesen Leistungen, also du hast es ja schon gesagt, Kevin, in Spa in jeder Session letzter, und das lässt sich dann auch nicht mehr mit irgendeinem kaputten Chassis oder sowas erklären. Natürlich war McLaren generell in Spa richtig schlecht, aber trotzdem. Also der wird nicht für Furore sorgen. Ich bin ein bisschen gespannt auf Toro Rosso, weil die haben ja in Spa jetzt nicht so schlecht ausgesehen mit dem Honda-Motor. Also vielleicht geht da irgendwie was in die Richtung. Vielleicht nicht vorne, aber vielleicht um die Punkte. Das wird, glaube ich, interessant. Bin halt auch gespannt, wie sich Renault und McLaren schlagen. Ob die da vielleicht mal was reißen können, weil die sahen ja wirklich in, auch Renault, was sehr enttäuschend war, in Spa wirklich nicht gut aus. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also es liegt eigentlich alles so ein bisschen so auf dem Tisch. Es kann natürlich aber auch sein, dass Sebastian Vettel in der vorletzten Runde der Motor hochgeht. Also das ist ja auch bei Spa so ein bisschen immer das Ding. Das war natürlich früher noch krasser. Das war auch das, was Italien Monza natürlich so interessant gemacht hat. Ja? Früher die Ausfälle, dass einfach dieser hohe Materialverschleiß war. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber Italien hat oft immer was zu bieten. Es ist aber, muss man auch sagen, oft sehr, sehr langweilig. Ist dafür aber schnell vorbei. Das muss man dann auch wieder sagen. Bin mal gespannt. Also ich rechne jetzt nicht mit einem hochklassigen Rennen, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, vielleicht gibt's wieder einen Startunfall oder sowas, dann ist Safety-Karte wieder alles durcheinander gemischt und dann gibt's vielleicht irgendwie wieder ein Ergebnis, womit keiner gerechnet hat. Aber jetzt so ein spezielles Team oder spezieller Fahrer, der auf sich aufmerksam machen kann, abgesehen natürlich von Charles Leclerc, ich glaube, der wird gut performen, sehe ich da jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Okay. Dann werden wir das natürlich gleich auch tippen. Bevor wir das aber tun, Christian, welcher ehemalige Formel-1-Fahrer wäre heute 71 geworden?
Puh, ehemalige Formel-1-Fahrer, ich muss passen.
Ich weiß es. Formel-1-Weltmeister.
71. Keine Ahnung.
James Hunt. James Hunt wäre heute 71 geworden.
Grüß.
Ja, und immer wenn man auch an James Hunt denkt, denkt man natürlich auch an Niki Lauda. Und Niki Laudas Gesundheitszustand ist nicht der allerbeste, um es so zu sagen. Und ich finde, wenn es eine schöne Seite daran gibt, ganz ehrlich, finde ich aktuell die Seite schön, dass ein Dr. Helmut Marko zum Beispiel super menschlich ist. Das hat man bei ihm, finde ich, ganz persönlich zu oft nicht. Du kennst ihn ja etwas besser, Christian. Du triffst dich ja auch regelmäßig oder unregelmäßig mit ihm auch zum Frühstück. Haben wir das Gefühl, dass er ein sehr, ja, also so von uns von außen, ein sehr berechnender, kalkulierter Mensch ist, der immer auch darauf achtet, was er sagt, wie er es sagt, manchmal eben auch nicht, was ihn ja auch irgendwie auch wieder auszeichnet. Aber es gab am Wochenende ein Interview im Vorbericht bei RTL mit Florian König, wo er sehr emotional wirkte, wenn es um Niki Lauda ging. Und beiden sind natürlich gut befreundet. Und man merkt auch schon, dass er ihm fehlt. Und ja, ich komme jetzt halt von James Hunt auf Niki Lauda. Und eben auch das Ganze drumherum. Wie soll man das jetzt sagen? Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass Niki Lauda das jetzt nicht schafft. Aber gibt es was Neues rund um Niki Lauda? Wie siehst du das auch da mit Dr. Helmut Marko und mit der ganzen Formel 1, die ja Niki Lauda sehr vermissen?
Ja, das ist so. Helmut Marko wird ein bisschen altersmilde tatsächlich, habe ich den Eindruck. Und zu Niki Lauda, ich habe versucht, am Wochenende mich zu erkundigen bei Mercedes, wie denn der Gesundheitszustand ist. Man sagt da natürlich mit Recht, wir geben jetzt nicht Auskunft über jedes Detail des Gesundheitszustands. Wir wissen nur, dass er nach wie vor im Wiener Allgemeinen Krankenhaus liegt, dass er da, soweit wir wissen, auf dem Weg der Besserung ist. Und dafür können wir nur alles Gute wünschen, weil ich glaube, Niki Lauda hat natürlich bei den Fans und bei unseren Hörern wahrscheinlich auch nicht nur nicht nur Fans, sondern er polarisiert ja auch, weil er halt sehr direkt ist, weil er immer das sagt, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Aber ich glaube, fehlen tut er auf jeden Fall, weil diese alte Schule, diese alte Garde, Niki Lauda, Helmut Marko, die halt noch nicht corporate sind durch und durch und sich nicht jeden Satz vorher überlegen, das fehlt ganz eindeutig und es fehlt auch mir. Von daher wünscht man dem Niki Lauda alles Gute.
Auf jeden Fall. Wünschen wir ihn an dieser Stelle erneut und ihr hoffentlich auch. Wir kommen noch zu unserem Tippspiel, kicktipp.de/startinggridmsr. Bald wird es einen Preis geben, keine Sorge. aber wir gucken auf das, was letztes Wochenende passiert ist. Und da hat HHF-1999 den Tagessieg geholt. Na, wessen Fan er wohl ist. 106 Punkte.
Das
er sich gesichert, das ist ordentlich. Das ist eine ordentliche
Punkte. Also ich habe nur 99, wollte ich nur sagen.
Ja, ich hatte 94. Christian hat wahrscheinlich gar nicht getippt.
Richtig.
Auf Platz 1 aktuell immer noch Sammy mit 1355 Punkten, Astra 40, 1341 Punkte, Nilos 23, jetzt Dritter mit 1339 Punkten, also auch da bleibt es spannend, tippt auf jeden Fall immer mit, denn wir tun das auch, Christian, die ersten drei und die Pole Position für den großen Preis von Italien bitte.
Also ich tippe jetzt mal ganz langweilig, ich habe es ja vorher schon angedeutet, ich glaube es wird ein Ferrari-Doppelsieg, Vettel vor Kimi mit Lewis Hamilton auf einem gesicherten dritten Platz, weil das halt das ist, was für ihn möglich ist und das wird er auch souverän mitnehmen und Pole Position glaube ich auch Sebastian Vettel, weil trotzdem, wie Ole gesagt hat, der Ferrari von der Papierform her, wir lassen uns da gerne täuschen, aber von der Papierform her müsste es eigentlich eine Ferrari-Strecke sein dieses Jahr.
Ole, was glaubst du?
Ja, ich kann mich da nicht nur anschließen. Also Paul auch, Sebastian Vettel, vielleicht auch Kimi Räikkönen. Das wäre natürlich ganz lustig. Kimi Räikkönen auf Paul. Stallorder, dann verbremst er sich in der ersten Schikane.
Wie Nico Rosberg damals.
das kann natürlich sein. Aber ich sag mal auch Sebastian Vettel und ich glaube auch Ferrari Doppelsieg. Sebastian Vettel gewinnt vor Kimi Räikkönen. Dritter Platz müsste eigentlich Lewis Hamilton sein. Klar, Christian das immer getippt hat, sag ich jetzt mal Kevin Magnussen.
Ja, das ist mein Tipp aus Bar.
Charles Leclerc wäre natürlich auf 3, das wäre natürlich, also dann können wir zumachen.
Ja. Ich sage, Kimi Räikkönen holt sich die Pole Position, macht mal keinen Fehler in seiner Q3-Runde und hat auch genug Sprit an Bord, dass er auch diese letzte Runde fahren das kann. Das
wäre gut, ja.
Was ja auch noch so eine Geschichte vom Wochenende eigentlich ist. Thema Sprit ja nicht nur bei ihm eins, aber dann im Rennen, glaube ich, Sebastian Vettel gewinnt vor Kimi Räikkönen und auf Platz 3 Lewis Hamilton. Ja, es ist einfach so. Eure Tipps gerne mit dem Hashtag StartingGridMSR bei Twitter, wenn ihr uns allen bei Twitter folgen wollt. @mst_christian_n für Christian Nimmervoll, @MikeWeiss, MikeWeiss für Ole Waschkau und @ks_0811 für mich. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, liked uns bei Facebook, bleibt den Portalen de.motorsporttotal.com, Formel1.de und motorsporttotal.com gewogen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei deren Chefredakteur, bei Christian Nimmervoll.
Bitte gerne, wie immer.
Und natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Mein Name ist Kevin Scheuren. Bleibt uns treu, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wird es wahrscheinlich auch ein extra Podcast noch geben zum Formel 1 Videospiel. Da haben wir ja Dave Gaming angekündigt. Und da ich allerdings mein Rezensionsexemplar so spät bekommen habe, das sage ich jetzt einfach mal so ganz offen und ehrlich, wie es ist, bin ich noch nicht zum Zocken gekommen. Ich möchte aber doch was dazu erzählen können und nicht nur Dave seinen Eindruck sagen lassen sozusagen, denn wir müssen ja auch wissen, worum es geht, bringen wir das nächste Woche. Und einige andere Sachen haben wir auch im Hinterkopf, die wir für euch planen, Interviewgäste, die wir im Hinterkopf haben, wo wir gerade dabei sind, das irgendwie einzudeichseln. Also abonniert uns bei iTunes, lasst uns eine Rezension da und bleibt uns treu. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben euch den Großen Preis von Belgien nochmal zusammengefasst, adäquat und auch adäquat auf den Großen Preis von Italien vorausgeblickt. Es wird, glaube ich, ein interessantes Wochenende. Wir hoffen natürlich alle auf die große Ferrari-Party. Am Ende gewinnt dann wahrscheinlich Valtteri Bottas oder Lewis Hamilton. Wobei, nee, man will sich ja in Italien doch mal überlegen, ob vielleicht doch Valtteri Bottas die Nummer 2 ist. Also gewinnt natürlich Lewis Hamilton. Nein, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, was zum Beispiel Charles Leclerc macht, ob man tatsächlich auch bei Ferrari jetzt Kimi bekannt gibt und. Also wird, glaube ich, insgesamt ein interessantes Wochenende. Vielleicht fährt ja dann doch Lance Stroll schon bei Racing Point. Also es ist alles drin. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich. Es ist ja wieder ein Doubleheader, also es geht wieder Schlag auf Schlag. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.